Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und habe auch heute wieder mit dabei die beiden Tobis, den Tobi W. Schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und den Tobi B. Schönen guten Morgen.
Tag auch.
Tag auch. Sonntagmorgen kurz nach 10 ist irgendwie die neue E-Pod-Zeit geworden, ne? Wie sieht's aus bei euch? Tobi, du bist diesmal in Berlin.
Mhm.
Was macht Berlin?
Sieht sehr schön aus hier.
Ja, tatsächlich.
Ein sonniger Tag. Es ist mir, naja, also der Sommer war so schön und so schön warm. Deswegen sind mir jetzt die 20 Grad ein bisschen kalt. Aber naja, es geht ja auch auf Oktober zu, da darf es auch mal frischer werden. Das ist schon okay für mich.
Ja, man kann halt nachts nicht mal raus, ne? Ist schon einstellig.
Oh, doch, kann man
und
trotzdem.
Richtung Null ist schon ganz schön fresh mittlerweile.
Aber halt mit Jacke.
Ja, das stimmt. Na? Gute Jacke, richtige Schuhe und lange Hosenbeine, kann ich empfehlen.
Ja. Und Tobi? Ziehst du so durch die Nächte?
Eher selten, muss ich zugeben, aber wenn, dann auch mit Jacke.
Das ist ganz schön klug von dir. Aber ihr habt ja, auch, ne? Schon schön, irgendwie zwar nachts kalt, aber tagsüber schön sonnig und so Spätsommer, Frühherbst-Wetter.
Ja, die Woche war es teilweise sehr, sehr kalt, morgens nur 3 oder 4 Grad, aber heute soll es auch wieder 23 Grad tagsüber werden, also
nice.
kann man noch ganz gut aussehen.
Lasst uns zusehen, dass wir fertig werden hier.
Genau, damit der Grill angemacht werden kann.
Genau, schön Grill anmachen. Das wärmt dann auch, wenn es zu kalt ist. Da löst man gleich zwei Probleme mit einer Maßnahme.
Tobi, ist ein Fuchs.
Tobi Bächen, sag mal, du hast dir doch letztes Mal eine Hausaufgabe mitgenommen. Wollen wir damit vielleicht einfach anfangen gleich?
Können wir gerne machen.
Was war die Aufgabe? Erzähl nochmal.
Zwei Aufgaben hatte ich mir aufgetragen, und zwar einmal nachzugucken, wer denn noch Führungsrunden in Saison 5 gehabt hat. Das war der Fakt der Woche letztes Mal. 12 Fahrer waren es insgesamt und dazu gehören die 9 Rennsieger. Oder, warte mal, sind das alles Rennsieger, die ich mir hier aufgeschrieben habe?
Oh je, hast du deine Aufgabe
die Rennsieger
nicht sauber
jedenfalls
gemacht?
Und außerdem haben Führungsrunden 44 an der Zahl Lotterer und Wehrlein gedreht. Roland 24 und D'Ambrosio 6 Führungsrunden.
Lotterer und Wehrlein 44.
Mhm. D'Ambrosio hat doch in Marrakesch gewonnen.
Weißt du warum? Gott, hast natürlich voll recht. Ich dachte gerade an den D'Ambrosio im Dragon, weil es noch zu früh ist am Sonntagmorgen. Das war komischerweise. Aber hast natürlich recht, D'Ambrosio ist einer der Rennsieger. Dann macht das auch Sinn. Ich habe mir nämlich hier in unseren Notizen die Fahrer markiert, die ein Rennen angeführt haben, aber nicht gewonnen haben. Und da war D'Ambrosio markiert, weil ich fest davon überzeugt war, dass Jerome D'Ambrosio letztes Jahr Dragon gefahren ist. Wie er das vor
Jahren mal gemacht hat.
In den letzten zwei, also Saison 4, Saison 3 und Saison, hat er nicht in jeder Saison für Dragon, ist er nicht jede Saison für Dragon sogar gefahren?
Ja, ist er.
Na also.
So, Tobi, jetzt machst du das nochmal neu, aber statt D'Ambrosio sagst du bitte Alex Sims, der auch 16 Führungsrunde hatte und nicht gewonnen hat.
Statt Alex Sims, der auch 16 Führungsrunde hat, aber nicht gewonnen hat. Lotterer, Wehrlein, Roland, Sims. So sieht's aus.
Tja.
So, und dann der zweite Themennachtrag, den Einfluss des neuen Extrapunktes behandelt. Wir haben ja überlegt, was wäre, wenn dieser neue Extrapunkt fürs Qualifying, der mit der neuen Saison eingeführt wird, nämlich der Punkt, der gegeben wird für den, ich nenne ihn jetzt mal Gruppensieger in dem Gruppenqualifying. Üblicherweise gibt es ja 3 Punkte für die Fahrer, die dann im Superpole sich die Pole Position holen. Jetzt gibt es im neuen Jahr allerdings auch einen Extrapunkt für den jeweils schnellsten aus den 4 Qualifying-Gruppen. Und ich habe mal recherchiert, was das so für einen Einfluss hätte auf die Meisterschaftssituation am Ende. Long story short, eigentlich gar keinen. Also, wenn man den Extrapunkt in Saison 1 schon dabei gehabt hätte, dann ist die relevanteste Änderung, dass Karun Chandhok für Mahindra damals gefahren, auf einmal 15. statt Gesamt 16. gewesen wäre.
Ja, wow.
Ja, so, Franck Montagny wäre 16. statt 17. gewesen, Pic 18. statt 19., Jarno Trulli 19. statt 20. Also alles außerhalb des Bereichs, wo es dickes Preisgeld gibt. Mhm. Saison 2 hat sich gar nichts verändert, wenn man diese Extrapunkte hinzufügt. Saison 4 auch nicht. in dem dritten Formel E-Jahr, Saison 2016-17, da würden Daniel Abt und Pechito Lopez ihre Plätze tauschen. Das würde heißen, Lopez ist Achter statt Neunter und Abt Neunter statt Achter. Hinten am Ende des Feldes wäre Adam Carroll auch noch 21. statt 22. gewesen, weil der irgendwann einmal ein Gruppenqualifying gewonnen hat. Und in der letzten Saison würden Massa und Van Dorn auf den Plätzen 15 und 16 die Plätze tauschen. Jetzt Van Dorn vor Massa. Also nichts wirklich Relevantes. Das ist fast das Überraschendste daran. Ich dachte nämlich, dass dieser eine Extrapunkt einen ziemlichen Einfluss haben kann, weil wenn du so ein Topfahrer bist im Qualifying, wie zum Beispiel Felix da Costa in diesem Jahr oder in diesem letzten Jahr, der hat insgesamt 7-mal seine Gruppe gewonnen. Das sind halt 7 Extrapunkte. Das ist halt ein beachtliches Resultat im Rennen, was er sich dazu auf sein Konto spielen würde. Allerdings ist es immer sehr breit aufgestellt. Es gibt anscheinend sehr viele verschiedene Gruppengewinner. Man kann so grob sagen, jeder hat mal eine Gruppe gewonnen. Gerade in der Saison 2018-19, wo ja mit dem Qualifying-Format, nachdem die Besten in einer Gruppe waren, die Zweitbesten in der nächsten Gruppe waren, ja, da hat jeder irgendwie mal eine Chance, die Punkte zu sammeln. Und ja, dann ist es halt besonders, wenn du 7-mal deine Gruppe gewinnst und die 7 extra Punkte aufs Konto spielst. Aber naja, du bleibst halt trotzdem Sechster, wenn du Antonio Felix da Costa bist. Das ist fast das Erkenntnisreichste daran oder die größte Erkenntnis daran, dass ich eigentlich, obwohl so viele neue Punkte vergeben werden, es sind also 4 pro Qualifying, wie viele Rennen haben wir dieses Jahr? 13 oder sowas?
Ja.
Oder 13 mal 4, das sind 52 Extrapunkte, die es einfach, ja, die Formel E vergibt. Und dass das dann keinen so großen Einfluss hat, das hat mich doch überrascht. So viel zu Tobis Themennachtrag.
Na gut, muss ja auch sagen, bis auf den zweiten, warte, Moment. Nee, stimmt gar nicht. Bis auf die beiden Nios hat tatsächlich jeder Fahrer mal eine Gruppe gewonnen. Das sind ja die einzigen beiden, die gar nicht drin auftauchen, Turvey und Dillmann. Und die meisten haben ja 1 bis 3 mal ihre Gruppe gewonnen, also verschiebt sich da ja auch gar nicht großartig was.
Ja.
Tja, naja, mal gucken. Gelernt.
Mal gucken, wie das wird in diesem neuen Jahr. Vielleicht überrascht uns Mercedes und Porsche und die holen sich das Äquivalent von 2 Siegen in der neuen Saison. Ich bezweifle das ja, aber die Möglichkeit besteht. Wer mehr dazu wissen möchte, der kann einfach heute zurückdatiert, wenn du den Podcast später hörst, zum 22.09. Den Artikel angucken und durchlesen, den wir auf eformel.de gebracht haben. Da gucke ich mir nämlich nochmal ein bisschen im Detail an, wer wofür die neuen Qualifying-Punkte bekommen hätte.
Sweet, dude. Dann lass uns weitergehen in den Themen. Wir haben jetzt noch gut 60 Tage bis zum Saisonauftakt und langsam festigen sich ein paar Plätze in offenen Cockpits. Das heißt, eigentlich sind die Cockpits ja immer offen, ne? Also verfügbare Cockpits. Unter anderem mit einer der größten Nachrichten jetzt der Zeit seit dem letzten E-Pod, dass für Tachita Antonio Felix da Costa an den Start gehen wird, ne? Von Anfang an dabei gewesen. Wir wissen seit August, dass er BMW verlassen hat. Stand 4-mal auf dem Podium, hat 1-mal gewonnen in die Ria. Und jetzt nimmt er Platz im Auto, das bisher André Lotterer gefahren ist. Der ist ja jetzt bei Porsche. Wie sieht's aus? Big Deal, oder?
Big Deal, aber eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse, die Formel E jemals gehabt hatte.
Ja,
also es war.
Wie wurde das veröffentlicht, Tobi?
Das kommt ja noch dazu. Das kommt auch noch dazu. Naja, einmal wusste irgendwie jeder, der sich alle 5 Tage mal was zur Formel E im Internet anguckt, dass Felix da Costa auf jeden Fall von BMW abwechselnd abgehen wird und zu Tachita geht. Da gab es im August schon Berichte drüber, da gab es auch schon die ersten Gerüchte im Zuge vom New York E-Prix auf, der war Mitte Juli, jetzt haben wir Mitte September Und in dieser ganzen Zeit wurde eigentlich schon gehandelt, Felix da Costa geht zu Tachita. Ist trotzdem natürlich ein Riesendeal. Also der ist ein absoluter Topfahrer und wechselt zu dem amtierenden Meisterteam. Das Team, das in den letzten 2 Jahren zudem die Teammeisterschaft gewonnen hat. Das ist durchaus ein Favoritenteam in der neuen Saison. Genauso wie es BMW natürlich auch wäre. Aber zu Tachita zu wechseln ist trotzdem eine große Sache. Das ist etwa so, als würde für die Formel 1 Fans unter uns Mercedes einen neuen Fahrer unter Vertrag nehmen. Und dann auch noch einen Fahrer, der aktuell bei Ferrari oder Red Bull fährt. Also das ist schon eine große Sache. Es hat sich allerdings nicht so groß angefühlt, weil jeder es schon wusste. Und noch dazu gab es dann ein kleines Dilemma, als Tachita den Fahrer knapp 1,5 Stunden, Zeitzonen sei Dank, bevor das Embargo eigentlich, was die sich so ausgedacht hatten, veröffentlicht wurde. Und zwar im chinesischen Social Network Weibo. Dort wurde der Artikel, naja, weil die eben mit ihren chinesischen Partnern leider die Zeitzonen verwechselt hatten, wurde der Artikel und die Pressemitteilung in ihrer chinesischen Form veröffentlicht. Und dann war es irgendwann, ich meine 14.30 Uhr in Deutschland, als der Rest dann veröffentlicht wurde in den Kanälen Twitter, Instagram, Facebook, whatever. Das passte dann irgendwie ganz gut ins Bild, dass es dann doch wirklich das vielleicht am schlechtesten gehütete Geheimnis ist. Ich muss nochmal überlegen, was die, also so eine Top 5 der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse war. Das trage ich mir jetzt aber nicht zum nächsten E-Pod auf. Das darfst du dann machen, Tobi, oder sowas, keine Ahnung.
Oh, oh.
Das ist so ein, also da mal zurückdenken, in der Erinnerungskiste kramen, was waren die am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Formel E?
Fällt
dir spontan was ein?
Könnte auch eine Höreraufgabe sein.
Ja, hier, Hörer, macht mal was. Macht mal meine Arbeit am besten.
Genau.
Nee, Quatsch. Aber wer schon lange dabei ist, der kann mal überlegen, was das wirklich am schlechtesten gehütete Geheimnis ist.
Tobi, mir fällt auch gerade ad hoc nichts ein.
Nee.
So wie mir. Es ist halt, ich meine, es steht noch eine 10 auf der Uhr vorne und es ist Sonntag. Mein Hirn ist ein bisschen langsam. Aber gut, das kennt man ja so, ne? Ja, weiß nicht. Ansonsten gibt's, glaube ich, zu Da Costa und Tachita nicht viel zu sagen. Wir werden sehen, wie er sich schlägt neben Jeff in der kommenden Saison. Wie gesagt, es sind noch 60 Tage, dann geht's ja wieder rund. Und dann können wir uns das dann tatsächlich in Natura angucken, wie es aussieht auf den Stadtkursen, die wir so mögen und denen, die wir nicht so mögen. Aber dadurch, dass Da Costa jetzt vom BMW weg ist, gibt's ja bei BMW auch ein verfügbares Cockpit. Wer füllt das?
Tobi?
Nein, Tobi, Hammer!
Ich glaube nicht, dass ich da reinpassen würde, aber danke. Nein. Das Cockpit füllt schon jemand, der tatsächlich auch Auto fahren kann. Das ist nämlich der gute Maximilian Günther, der jetzt zum BMW-Werksfahrer aufgestiegen ist.
Na, guck,
Der hat ja in der vergangenen Jahr für Dragon in der Formel E debütiert, hat seinerseits dafür extra die Formel 2 vor dem letzten Saisonrennen in Abu Dhabi, glaube ich, verlassen, um sich auf die Formel E zu konzentrieren. Ich will jetzt nicht sagen, ihm ist bei Dragon übel mitgespielt worden, aber er wurde dann zwischenzeitlich mal für 3 Rennen durch Felipe Nasr ersetzt, was wohl im Nachhinein betrachtet ein großes Missverständnis war. Ist dann wieder zurückgekommen ins Cockpit, hat gute Leistungen gezeigt in Rom, hat dann anschließend in Paris sein bestes Resultat geholt, Platz 5. Später hat er dann noch einmal einen zweiten, fünften Platz erzielt. Ja, ersetzt Antonio Felix da Costa und ist frohen Mutes, mit einem konkurrenzfähigen BMW-Antrieb in der kommenden Saison viel erreichen zu können.
Kann man nur gratulieren, oder?
Definitiv. Ja,
auf jeden Fall. Wird sicherlich also besser laufen als bei Dragon.
Wie man jedem Fahrer zu einem neuen Cockpit gratulieren kann, natürlich. Aber ja, von Dragon zu BMW zu wechseln, das ist ein heftiger Schritt. Und jetzt ist Günther, ich habe gerade schon gesagt, BMW wird wieder um Siege fahren können, potenziell. Und Günther hat damit nachdem er sich wirklich unter Beweis gestellt hat in der zweiten Saisonhälfte bei Dragon, mehrmals seinem Teamkollegen die Nase gefahren und immer besser abgeschnitten, ehrlich gesagt, als das Auto es eigentlich wollte. Und jetzt hat er bei BMW Material, mit dem er gewinnen könnte. Das ist schon ein Move, ein Manöver, ein Umzug, dem man ihm gratulieren kann.
Definitiv, vor allem bin ich auch froh, dass er in der Formel E bleibt, also das so ein super Typ, der ist ja auch im E-Pod 100 hier bei uns zu Gast gewesen, hat die Folge dann bereichert, ist auch so, wenn man mit dem spricht, außer es ist vielleicht 5 Minuten vom Rennstart, ist auch sehr, sehr umgänglich und wie gesagt, macht immer Spaß, sich mit ihm zu unterhalten und von daher definitiv ein Gewinn. Nicht nur für BMW, sondern auch für die gesamte Formel E in meiner Sicht, aus meiner Sicht.
Sehr cool. Habt ihr die Fotos von ihm gesehen, die er auf Twitter geteilt hatte? Von sich, 14 Jahre alt, 2011, ja. Formel BMW.
Das war gut, ja.
Das war richtig gut. Und da habe ich mich dann auch eine Stunde hingesetzt und recherchiert, wer da in den Fotos so im Hintergrund steht und mal recherchiert, was aus den Nachwuchsfahrern von 2011 geworden ist. Und? Da ist die, also Max Günther hat 2011 nicht die Formel BMW gewonnen. Der Sieger hätte ein Jahr finanziert bekommen von BMW in, ich glaube, eine Formel 3 Meisterschaft oder ein bisschen kleiner, sowas, was heute Formel 4 wäre, und hat dieses, ich nenne es mal Stipendium, aber nicht angenommen, und wenn er das aber getan hätte, dann wäre er mit Fahrern wie Daniel Abt oder sowas zusammen gewesen in der Serie. Und wenn Günther gewonnen hätte, wäre er schon 2012 auf Daniel Abt und ich weiß gar nicht, wen alles noch. So Namen, die man aus der Formel 3 oder sowas kennt. Also auch heute noch kennt. Fahrer, die durchaus Namen haben, gestoßen.
Gucke an.
Jetzt trifft er in der Formel E auf Daniel Abt.
Ah, besser spät als nie, ne?
Richtig.
Aber wenn jetzt der Maxi Günther nicht mehr im Dragon sitzt, wer sitzt denn in Zukunft im Dragon? Das gibt sich ja alles so schön die Klinke in die Hand heute.
Ja, es hat sich irgendwie, also der große, ich weiß gar nicht, war viel, also André Lotterer hat das Fass aufgemacht,
ja.
Aber unten steckte noch ein Stöpsel drin und den Stöpsel hat dann Felix da Costa gezogen. Und der ist jetzt weg bei BMW, der geht zu der Cheetah. Bei BMW kommt jetzt Günther rein, der war vorher bei Dragon, jetzt ist bei Dragon ein Platz frei. Und zu Dragon geht jetzt ein anderer Fahrer, den wir aus der DTM kennen, nämlich der Schweizer Nico Müller. Der ersetzt Max Günther bei Dragon. Könnte vielleicht auch Petito Lopez ersetzen. Das andere Dragon-Fahrzeug wird ja von Brandon Hartley pilotiert. Und ja, Nico Müller, Audi DTM-Pilot, ist jetzt an der Seite von Brandon Hartley bei Dragon unter Vertrag. Und das ist interessant, weil der ja schon sehr spekuliert hat, Tobi, letztes Jahr so um den Bernie-Prix rum, ob er nicht vielleicht den Platz von Daniel Abt bei Audi bekommen könnte. Meinst du, das ist jetzt eine Sache von, dass er unbedingt in der Formel E fahren will, kostet es, was es wolle, bei welchem Team auch immer? Oder ist es tatsächlich so, dass Audi da was mit zu tun hatte und ihm ein Testjahr im neuen Volkswagen B-Team gibt? Weil Brandon Hartley ist ja auch Porsche-Fahrer, noch. Weiß nicht mehr wie lange, aber nach aktuellem Stand hat er auch einen Porsche-Vertrag. Müller hat einen Audi-Vertrag.
Das der am Jahresende ausläuft bei Hartley.
Bei Hartley, genau, ja. Vielleicht wird er noch verlängert. Who knows, wenn er sich gut schlägt in der Formel E?
Möglich ist es. Dragon ist ja sowieso ein Fall für sich. Ich sag's mal vorsichtig. Der gute Jay Penske hat ja diverse Kooperationen mit Herstellern in Erwägung gezogen, aber irgendwie kam es dann im Endeffekt dann doch nie dazu. Was unter anderem dafür führte, dass Neil Jani mal ein Rennwochenende für Dragon bestritt und auch den ein oder anderen Ingenieur von Porsche mitbrachte, was sich dann allerdings schnell wieder erledigt hatte. Gut möglich, dass da Audi, ich sag mal, ein bester Red Bull, oder nicht Audi, sondern VW-Konzern, ein bester Red Bull-Manier versucht, einen weiteren Rennstall zu akquirieren, um Fahrer da fahren zu lassen, kann ich mir allerdings eigentlich gar nicht so wirklich vorstellen. Ich denke, Jay Penske wird da dringend Geld nötig haben und da seine Cockpits entsprechend mit Fahrern besetzen, die entweder zahlungskräftige Sponsoren mitbringen oder aber irgendwelche Gönner im Hintergrund haben. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ihm sowohl der Deal mit Brandon Hartley als auch der mit Nico Müller doch die ein oder andere Sponsorenmillion einbringt. Und natürlich ist für Nico Müller eine Chance, sich jetzt in der Formel E zu bewähren, um dann nach einem Jahr bei Dragon möglicherweise ein Cockpit bei einem anderen Team, vorzugsweise Audi, zu bekommen. Dass das geht, hat Maxi Günther ja in der abgelaufenen Saison bezeigt. Aber man muss es jetzt ein bisschen abwarten. Keiner kann einschätzen, wie konkurrenzfähig der Dragon jetzt in der kommenden Saison sein wird. Und ich denke mal, davon wird natürlich auch einiges abhängen. Was natürlich gerade bei Nico Müller dann auch ein Problem werden könnte, dass er ja nicht aus der DTM aussteigt, um Formel E fahren zu können, sondern dass er auch in der kommenden Saison weiterhin Audi-Werksfahrer in der DTM bleibt. Und da ist ja der Rennkalender veröffentlicht worden und da scheint es nach aktuellem Stand nicht ohne Terminkollisionen mit der Formel E zu gehen. Und Audi Motorsport-Chef Dieter Gass hat in einem Interview gesagt, dass der DTM-Werksvertrag für Nico Müller absolute Priorität gegenüber anderen Motorsport-Engagements hat. Also wird sich Dragon da schon mal wieder um einen Ersatzfahrer höchstwahrscheinlich bemühen müssen. Vielleicht hat Felipe Nasr ja nochmal Bock.
Meinst du denn, dass Daniel Abt sich jetzt Sorgen machen muss um sein Cockpit nächstes Jahr? Jetzt bin ich der polemische Journalist, der Clickbait-Geschichten schreiben möchte, aber meinst du, Abt muss sich jetzt Sorgen um sein Cockpit?
Das hängt davon ab, wie Abt und Müller jetzt in der Saison performen. Ja, wenn Daniel Abt jetzt wieder, sag mal, so ein Sahnejahr erwischt wie in der zweiten Saisonhälfte von Saison 4 und drei Rennen gewinnt und noch viermal auf dem Podium steht und am Ende, was weiß ich, unter den ersten fünf der Meisterschaft liegt, dann wird es schwierig, Argumente zu finden, warum man so einen Fahrer denn jetzt vor die Tür setzen soll. Auf der anderen Seite sollte das nicht der Fall sein und Nico Müller im Dragon regelmäßig gute Leistungen abliefern, ist es, denke ich mal, naheliegend, dass auch bei Audi intern überlegt wird. Also ich, kurz zusammengefasst, Sorgen muss er sich nicht machen, aber die Gefahr besteht jetzt durchaus und sie ist in meinen Augen auch etwas größer geworden als in der Vergangenheit.
Naja.
Tja, bleibt abzuwarten, würde ich sagen. Aber damit ist dann letzten Endes diese Rochade von der eine Fahrer aus der Formel E wechselt zu einem anderen Formel E-Team, als bei dem er vorher war, quasi abgeschlossen, weil der Müller sozusagen den Stöpsel wieder zumacht. Ne? Da sind also keine, die in der Reihenfolge aufgegangen, von den in der Reihenfolge aufgegangenen Cockpits mehr verfügbar. Aber es sind ja dennoch neue Cockpits verfügbar, zum Beispiel bei Mercedes. Das muss ja auch noch besetzt werden, richtig?
Richtig. Na gut, Mercedes hat ja HWA gehabt. Und für HWA sind letztes Jahr Van Dorn und Perfect gefahren. Einer von den beiden ist geblieben. Und der andere ist neu. Und der andere heißt wie?
Nick de Vries sag's. Heißt der Neue.
Ja, sag's, Tobi. Nick de Vries heißt er. Genau. Aktueller Punkteführer. Nee, wie heißt
Tabellenführer
das Wort?
Heißt
Tabellenführer. Tabellenführer nach Punkten in der Formel 2. Noch Teil vom Audi-Nachwuchskader gewesen Anfang des Jahres. Wobei Nachwuchskader auch nicht wirklich, aber er hatte durchaus Connections und Bindungen zu Audi. Und Nick de Vries der in meinen Augen sowas von ein Cockpit in der Formel 1 verdient gehabt hätte. Mangels, ich vermute, Sponsoren oder Glück. Die Formel 1 ist hat eine sehr qualitative junge Generation momentan. Mit Leclerc, Verstappen und wer bei McLaren reinschaut, Norris, der ist, glaube ich, 20 und Carlos Sainz Mitte 20, der müsste 26 sein, auch noch super jung eigentlich. Die neue Formel 1 Generation ist halt richtig, richtig stark, aber halt vielleicht auch schon voll. Und aus den Augen von Nyck de Vries wurde es dann doch ein bisschen eng. Auch wenn er die Formel 2 gewinnt, scheint er wohl nicht wirklich die Möglichkeit gesehen zu haben, in der nächsten Saison in der sogenannten Königsklasse zu fahren. Und hat sich entschieden, die nächstbeste Option für meine Karriere ist, mich in der Formel E zu beweisen. Und jetzt fährt Nyck de Vries ohne seine Audi Connections, sondern mit einem richtigen, vollwertigen Mercedes-Werksfahrervertrag in der Formel E für die neuen Silberpfeile neben seinem Benelux-Kollegen Stoffel van Dorn. Der eine aus Holland, der andere aus Belgien. Beide sprechen Niederländisch oder Flämisch miteinander. Die kennen sich privat seit Ewigkeiten. Die sind schon Karts gegeneinander gefahren. Nick hat mir gesagt, das fühlt sich gar nicht so an, als hätte ich einen neuen Teamkollegen, weil wir uns halt so lange schon kennen. Die funktionieren gut untereinander und das sind beide blitzschnelle Fahrer. Mercedes hat wirklich ein tolles Line-up, oder?
Definitiv. Ich meine, Stoffel van Dorn hat ja in der vergangenen Saison mit HWA schon einige beeindruckende Leistungen gezeigt, hat eine Pole Position geholt, hat es mehrfach in die Super Pole geschafft, dann auch in Rom mit einer Antriebswelle, die kurz vor dem Zerbröseln war, ein Podium erzielt mit Platz 3. Also der hat ganz gut eingeschlagen in der Formel E. Und war dann, denke ich mal, die logische Wahl für Mercedes, was die Besetzung des ersten Cockpits angeht. Nyck de Vries ist, denke ich mal, auch eine sehr gute Ergänzung. Ist 24 Jahre alt, hat aber auch schon viel Erfahrung, vor allem im Formel-E-Bereich. Der war nämlich Testfahrer für Spark bei der Entwicklung der Formel-E-Einheitschassis, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und
ich glaube, der war daran beteiligt. Vor allem Antoine Hubert allerdings. Der war auf jeden Fall dabei. Ich glaube auch de Vries, ja.
Ja, ist jetzt seine Debütsaison in der Formel E mit einem Team mit einem Team, was zwar durch ein Vorgängerteam schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, aber ich denke mal, bei Mercedes wird die Messlatte direkt relativ hoch liegen und mit Van Dorn hat er auch einen Teamkollegen, der direkt ihm das Leben schwer machen wird. Also das wird nicht so einfach, den zu schlagen. Und von daher ist eines der stärksten Line-Ups, die die Formel E zu bieten hat, finde ich. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Jetzt sind noch ein paar andere Fahrer auf dem Markt. Bei HWA ist Gary Paffett rausgeflogen, bei Dragon ist Pechito Lopez rausgeflogen. Der Rest hat sich irgendwie so hin und her geschoben. In der Schwebe steht bei BMW noch Alex Sims. Da schätze ich seine Chancen allerdings relativ gut ein, dass er einen neuen Vertrag bekommt. Sims hat sich meiner Meinung nach richtig gut unter Beweis gestellt. Und dann sind noch Cockpits offen bei Jaguar, NIO und Mahindra. Und eventuell das zweite Venturi-Cockpit neben Felipe Massa. Der hat ja einen Vertrag unterschrieben für 2 Jahre anfänglich. Der gilt also auch noch für das nächste Jahr. Mortara, letztes Jahr für Venturi gefahren. Der wurde vielleicht noch gehandelt bei Mercedes. Auch, also zumindest bis so ungefähr 3 Wochen vor der Bekanntgabe auf der IAA in Frankfurt, dass es de Vries wird. Da wurde es schon halbwegs klar, dass es de Vries werden könnte und die Chancen von Mortara wurden immer schmaler. Jetzt, wo das nicht geklappt hat mit dem Mercedes-Werks-Cockpit, könnte es eventuell sein und die Chancen stehen, glaube ich, auch relativ gut, dass Venturi ihn nochmal verpflichtet. Tja, und das ist ein kleiner Überblick über das, was noch ansteht in den nächsten Tagen und Wochen. Jaguar, vielleicht mit Evans und Lynn. NIO vielleicht mit Turvey und Dillmann, wobei man da auch im Kopf haben muss, dass hinter Nio jetzt ein neues Einsatzteam steht, aus China, Li Sheng Racing, das ist eine Gruppe, die das übernommen haben und die haben einen Ableger und die machen jetzt die Operation an der Strecke für Nio. Vielleicht ändert sich da was an der Vertragssituation für Dillmann. Turvey wird, denke ich, da bleiben. Und Mahindra ist ein großes Fragezeichen. D'Ambrosio und Wehrlein bleiben beide da, geht einer weg. Was macht Pascal Wehrlein, der ja unter anderem mit Haas in der Formel 1 geredet hat, die jetzt allerdings ihres Zeichens weiter mit Grosjean und Magnussen machen? Tja, da ist noch alles offen, da wird sich hoffentlich bis zu den Testfahrten Mitte Oktober irgendwas bewegen.
Da gehe ich fest von aus. Und ja, Wehrlein hat ja immer betont durch sein Handeln, dass er lieber in der Formel 1 als in der Formel E wäre, was ja unter anderem ein Grund dafür war, dass er nicht bei HWA gefahren hat letzte Saison, weil er unbedingt eine Ausstiegsklausel im Vertrag haben wollte für den Fall, dass ein Formel 1 Team anfragen sollte. Das wollte man ihm bei HWA nicht zugestehen, deshalb ist er zu Mahindra gegangen. Da sich allerdings in der Formel 1 nichts bewegt hat in die Richtung, dass er ein Cockpit bekommen könnte, glaube ich, dass er in der Formel E bleiben wird und eine bessere Option als Mahindra bietet sich da für ihn aktuell meiner Meinung nach auch nicht an. Also den würde ich schon fast Geld drauf wetten, wieder bei Mahindra in der Formel E sehen.
Und Lopez und Pfeffert sind raus?
Ja, beide.
Gut. Eine Personalie haben wir aber noch, Phil, oder? Die sich verändert hat in den letzten Wochen.
Das stimmt. Da ist ja einiges los gerade, ne? Also wenn man, ich meine, allein die Fahrer. Aber wir haben ja auch in einem anderen Cockpit eine Veränderung. Und zwar dem Cockpit quasi an der Spitze der Formel E. Denn Alejandro Agag ist jetzt Vorstandsvorsitzender geworden. Was bedeutet, der CEO-Posten ist frei geworden. Also die Formel E braucht einen neuen Geschäftsführer. Und den gibt es jetzt auch und ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen richtig ausspricht. Wahrscheinlich hat er deutsche Vorfahren, denn der gute Mann heißt Reigle mit Nachnamen. Ich würde sagen, keine Ahnung, wie spricht so ein Kanadier oder Amerikaner das aus? Jamie Reigle oder Reigle? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich.
Reigle.
Jamie Reigle. Reigle. Also Jamie Reigle, 42 Jahre, Kanadier, übernimmt den Job von Alejandro Agag. Und Tobi Bechen kennt seine Geschichte, glaube ich, ganz gut, denn du, Tobi, hast ein Porträt geschrieben über den guten Mann, in dem drin steht, was er alles so gemacht hat. Ist ja ein sehr erfahrener Manager, was Sport angeht, oder?
Der hat eigentlich nur Sport gemacht in seiner Karriere bisher. Er ist noch vergleichsweise jung. Also Agag, der ist ja auch Anfang seiner 40er und in diesem Alter oder Ende seiner 40er. Wie alt ist Alejandro? Der hat kürzlich erst Geburtstag gehabt. Der, keine Ahnung.
Ich war nicht einladen, ich weiß nicht.
Guck das mal schnell nach. Jamie Reigle ist
49.
49? Na gut.
49 geworden am Mittwoch, ja.
Ja. Dann wird die Formel E sogar jünger, denn Jamie Reigle ist entweder 42 oder 43. Sein Geburtsdatum weiß ich leider nicht. Er war im Februar oder im späten Januar, Anfang Februar war er 42. Das habe ich auch noch kürzlich gelesen. Ich muss nur noch rausfinden, wann der Knabe Geburtstag hat. Aber entweder 42 oder 43. Und in seiner Karriere, die er in den letzten 20 Jahren aufgebaut hat, und dann in seiner Karriere in den letzten Jahren hat er unter anderem die Marke Manchester United aufgebaut in Südostasien. Der war dann später auch im Vorstand von dem Fußballverein und ist dann allerdings die letzten 5 Jahre, seit 2012 bis 2017, also nicht die letzten 5 Jahre, danach gab es noch eine Station, 2012 bis 2017 in Hongkong gewesen, um Manchester United in Asien bekannt zu machen und das auch durchaus erfolgreich. Also natürlich hat Man U in der Zeit auch erfolgreich gespielt, aber in der Zeit, die Jamie dort war, ist der Wert vom Club von 2,2 auf 3,7 Milliarden US-Dollar gestiegen. Und dann hat er 2017 gewechselt und hat das nächste Unternehmen auf 3,8 Milliarden US-Dollar gebracht. Das sind natürlich Zahlen, von der die Formel E absolut träumen kann. Die Formel E ist schon eine ganze Menge wert. Die kann man nicht aus der Portokasse bezahlen, Wie viel das genau ist, das da kann man nur mutmaßen. Es gab im letzten Jahr eine Geschichte, bei der Alejandro Agag die Formel E für 500 Millionen kaufen wollte. Ich schätze also, dass der Wert der Formel E irgendwo zwischen 500 Millionen und einer Milliarde liegt momentan, um vielleicht den Rahmen mal vorsichtigerweise groß anzusetzen. Mhm. Und Rigel ist, nachdem er bei Manchester United doch durchaus erfolgreich gewesen ist in auf dem asiatischen Markt und im pazifischen Raum, ist er in die NFL gegangen. Und da ist ja ein Riesenhype momentan in Deutschland drum. Deswegen bin ich mir sicher, dass auch hier einige American Football Fans zuhören werden. Mich inklusive. Der ist zu den LA Rams gegangen ab 2017. Und wer in diesem Jahr den Super Bowl verfolgt hat, der weiß, die Rams haben gegen die Patriots gespielt. Das heißt, Jamie Rigel war dieses Jahr im Super Bowl natürlich nicht auf dem Feld. Der sieht nicht so aus, als könnte der zu den dicken Jungs gehören, der da irgendwie, also bestenfalls ein Kicker könnte der sein, aber halt auch ein, naja gut.
So einer, der nicht umgerannt wird, der würde sonst
genau, zerbrechen, ja.
Wahrscheinlich.
Ja, aber er war als Manager, als exekutiver Vizepräsident für Geschäftsoperationen, ein herrlicher Titel, verantwortlich unter anderem ja für die Ticketverkäufe, so Dauerkarten oder sowas, das hat der gemanagt. Allerdings auch alles andere, was geschäftlich so angefallen ist, so Beziehungen zu Medien zum Beispiel. Oder was hat denn der noch gemacht? Das habe ich irgendwo aufgeschrieben. Ich gucke gerade in den Artikel rein.
Ja, ich habe es auch aufgeschrieben. So Finanz- und Marketing-, Strategieabteilung, ja. Solche Abteilungen standen quasi unter seiner Ägide in der Zeit.
Ja, also einen Haufen gemacht hat der. Und ist ein junger, dynamischer Typ, der die Formel E, der aber auch wirklich Ahnung hat von How-to-Geschäft und How-to-Geschäft im Sport. Der ist, glaube ich, eine gute Wahl. Wenngleich wir natürlich abwarten müssen, welche Verträge Rigel aushandeln könnte. Der profitiert natürlich davon, dass Alejandro Agag sich nicht ganz zurückziehen kann irgendwie. Der fokussiert sich natürlich auf seine Rolle als Vorstandsvorsitzender. Diese Rolle gibt ihm ein bisschen mehr Kapazität. Und diese Kapazitäten steckt er in sein neues Projekt, die Extreme E, die ja die neue Formel-E-Schwesterserie werden soll ab 2021 mit den Rally-SUV-Buggies. Und die beiden arbeiten, wie es in der Pressemitteilung so schön heißt, im Tandem. Und Agag hat natürlich tolle Beziehungen zu den Partnern der Formel-E, sei es Heineken oder Julius Bär und ABB und wer alles noch der Formel-E nahesteht. Um diese Kontaktpflege kümmert sich anfänglich noch Agag mit und der Übergang wird, schätze ich, doch relativ fließend sein von Agag zu Rigel und ich denke, dass er durchaus ein qualifizierter Typ ist für den Job. Warten wir es mal ab, was die nächsten Tage so bringen und überhaupt Monate und Jahre so bringen. Aber ich denke, dass die Formel E mit Jamie Rigel einen durchaus qualifizierten neuen Geschäftsführer gefunden hat.
Na, liest sich auf jeden Fall so. Bringt ordentlich Historie und Erfahrung mit. Kann mir schon vorstellen, dass der Alejandro gefallen würde, ne? Klingt nach einem Macher, was er so gemacht hat.
Ich finde das so witzig. Ich finde das so witzig, wenn der Tobi dann über einen 42-Jährigen sagt, der ja nur 23 Jahre älter ist als er selber, dass es ein junger und dynamischer Typ ist.
Hast recht. Ja, kommt immer drauf an, was man sich im Vergleich anguckt. Ne?
Wenn du Führungsberuf
von der Formel 1 anguckst, dann ist es halt schon sehr jung und dynamisch.
Ja gut, wenn man mit Bernie Ecclestone vergleicht, dann stimmt das auf jeden
Fall. Genau, das ist halt irgendwie zweimal Rigel. Naja, fast.
Ich glaube, wie alt ist, das nee, könnte mehr. Sogar sein,
dass stimmt Ecclestone sogar fast,
genau oder? Doppelt so alt ist wie Rigel.
Ich weiß es nicht genau, aber über 80 ist er doch.
Bernie Ecclestone, in der Internet-Enzyklopädie meines Vertrauens schaue ich jetzt mal kurz nach.
88 ist er.
Ach Gott. Das ist ja sogar mehr als zwei.
1930 geboren.
Wahnsinn.
Doppelt so alt wie der Formel-E-Geschäftsführer.
Man kann ihn zumindest nicht absprechen, dass er Erfahrung hat, ne?
Also, ja, das stimmt.
Das ist schwer zu toppen wahrscheinlich.
Und da liegt der Unterschied zwischen Formel-E und Formel-1.
Genau. Gestern, heute. Sie merken? Sehr gut. Okay, dann kommen wir noch zu einem weiteren Thema, bevor wir in die Faktenecke abbiegen. Denn eine weitere Neuigkeit ist jetzt gerade fix geworden. Und zwar wird die Formel E 2020, also in der kommenden sechsten Saison, in Jakarta in Indonesien fahren. Und wenn ich das jetzt nicht komplett falsch verstanden habe, wird sich dann jetzt im Kalender auch nochmal was verschieben müssen, oder, Tobi W.?
Ja, genau so sieht das aus. Erstmal kurz zu Jakarta. Damit haben wir eine dritte neue Stadt, neue in Anführungszeichen im Rennkalender, weil das Rennen in Seoul soll ja schon Anfang Mai stattfinden. Und außerdem ist London nach 3 Jahren endlich mal wieder im Rennkalender enthalten. Das heißt, eine weitere neue Location. Jakarta ist die Hauptstadt von Indonesien. Ist vielleicht gar nicht so bekannt, dass Indonesien das viertbevölkerungsreichste Land der Erde ist, nach China, Indien und den USA. Motorsport mag man vielleicht nicht auf den allerersten Blick mit Indonesien verbinden. Die MotoGP ist auf jeden Fall schon mal da gefahren, Mitte der 90er für 2 Jahre, soll dann aber ab dem Jahr 2021 auch wieder in Indonesien fahren. Und mit Rio Haryanto hatte Indonesien auch 2016 schon einen Formel-1-Piloten, der eine halbe Saison bei Männer gefahren ist, bis ihm dann die Sponsorengelder ausgingen und er durch Esteban Ocon ersetzt wurde. Sein bestes Ergebnis war dabei ein 15. Platz in Monaco. Er war übrigens Teamkollege von Pascal Wehrlein. So schließt sich ein Kreis. Mhm. Ist unter großem Brimborium in Jakarta bekannt gegeben worden. Der Termin ist der 6. Juni 2020 und das wäre nur eine Woche nach dem bislang geplanten Berlin-E-Prix. Da hatten wir allerdings auch schon vor 14 Tagen auf der Seite darüber berichtet, dass es möglicherweise Verschiebungen gibt. Da ist nach Informationen eines Medienkollegen in Berlin eine Anfrage eingegangen, den Termin 3 Wochen nach hinten zu verschieben. Das wäre dann der 20. Juni 2020, an dem der Berlin-E-Prix stattfinden wird. Das hat natürlich dann zur Folge, dass der New York City-E-Prix, der für den Termin, glaube ich, geplant war, auch wieder weiter verschoben werden muss. Und hat als positiven Nebeneffekt, dass die 5 Wochen lange Pause zwischen New York und London verkürzt wird. Mhm. Im gleichen Zusammenhang ist dann wohl klar geworden, dass das China-Rennen, das bislang noch ohne Stadt genannt war, wieder in Sanya stattfinden wird. Auf der tollen, ach so spannenden Strecke rund um das Atlantis.
Kriegt es kaum über die Lippen.
Ja, ne? Ganz großartig. Der Slot im Dezember, der noch offen war, wo das Rennen stattfinden soll, wird wohl komplett abgesagt, sodass wir eine 2-monatige Pause nach dem Saisonauftakt in die Ria haben werden, bis das es dann in Santiago wieder an den Start gehen wird. Ja, die Begeisterung hält sich auch in Grenzen. Endgültig feststehen wird das allerdings am 4. Oktober, wenn in Köln der FIA-Weltmotorsportrat zusammenkommt und dann den endgültigen Rennkalender beschließen wird. Es ist auch schon ein Streckenentwurf geleakt worden. Bei Reddit war es, glaube ich, hatte der Tobi das entdeckt. Da ist eine Streckengrafik aufgetaucht. Es wird ein Rundkurs rund um das Nationaldenkmal oder das Unabhängigkeitsdenkmal in Indonesien stattfinden. Das ist in so einer Parkanlage und wie man das von Rennkursen, die in Parkanlagen sind, kennt, keine einzige 90-Grad-Kurve dabei. Relativ flüssige Kurven, zum Teil auch relativ schnelle Kurven. Insgesamt 13 Stück an der Zahl. Auch keine echte Haarnadel mit dabei. Relativ flüssig alles. 2,4 Kilometer soll die Strecke etwa lang sein. Gehört damit zu den längsten Strecken im Rennkalender. Aber die offizielle Bekanntgabe und Veröffentlichung des Streckenlayouts ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen.
Das wird, also ich finde Indonesien einen sehr interessanten Markt für die Formel E. Und gerade Jakarta, denn Indonesien überlegt ja, Jakarta ist noch die Hauptstadt von Indonesien, liegt allerdings, ich weiß, geglaubt nur 4 Meter oder sowas unter dem Meeresspiegel. Und Indonesien ist sowieso sehr nah am Wasser gebaut. Und naja, es droht, die Insel droht abzusaufen. Und Indonesien ist wirklich, wirklich, wirklich arg in Gefahr, von steigenden Meeresspiegeln betroffen zu werden und Konsequenzen zu spüren. Unter anderem Jakarta, die, naja, noch Hauptstadt Indonesiens, und es gibt tatsächlich Pläne, die Hauptstadt in den nächsten Jahren auf eine andere Insel, etwas höher gelegen, auszulagern. Samt Regierungsgebäuden und allem. Nun ja, entsprechend finde ich, ist Jakarta doch ein sehr passender Ort der Formel E, um naja, darauf aufmerksam zu machen. So, so ein bisschen die Extreme E-Mission auf den Klimawandel und alle Folgen, die damit zu tun haben, aufmerksam zu machen. Und Jakarta, naja, die jetzt eben drohen abzusaufen, dass die den Formel E-Rennen halten, finde ich relativ passend.
Verrückt irgendwie. Naja, sind wir mal gespannt, wie auch dann der Kurs am Ende aussieht. Und ich glaube, du meintest 4 Meter über dem Meeresspiegel, oder? Ansonsten wären sie wahrscheinlich schon ziemlich abgesoffen, weil du...
Nee, ich meinte sogar unter dem Meeresspiegel.
Tatsächlich?
So topfförmig ist die Insel und Jakarta liegt unten im Topf. Ich meine, Jakarta liegt unter normal Null.
Also ist ja nicht gut.
Aber halt der Rand vom Topf ist über normal Null.
Ja, okay, halt, aber das wird dann richtig lustig, wenn es überläuft. Naja, gut, aber keine Ahnung, muss man da mal gucken. Auf jeden Fall ein interessanter Fakt vor den eigentlichen Fakten dieser Woche, ne? Ich drück mal auf den Knopf und guck mal, was du noch im Petto hast.
Der Formel E Fakt der Woche.
591.914 Euro und 86 Cent hat der Swiss E-Prix in Bern gekostet. Die AG, die den, oder überhaupt die Stadt, die AG betreut hat, die Formel E nach Bern geholt hat, die hat einen Abschlussbericht veröffentlicht. Den könnt ihr in den nächsten paar Tagen auch auf eformel.de lesen. Und im 6. Kapitel beschäftigt sich dieser Bericht mit den Kosten. Und insgesamt sind es 646.000 und ein paar zerquetschte Schweizer Franken. Und umgerechnet sind es eben 592.000 Euro, die so ein Formel-E-Rennen gekostet hat. Bern muss den E-Prix allerdings nicht selbst bezahlen. Es wurde im Voraus vereinbart, dass alle Kosten, die entstehen, die Formel-E übernehmen muss. Das heißt, Bern hat gar nichts für die Formel-E bezahlt und die Formel-E bezahlt knapp 600.000 Euro, um in Bern gefahren zu sein.
Interessant. Das ist ja eigentlich für eine Veranstaltung dieser Größenordnung gar nicht so teuer, oder? Klingt das nur für mich nicht so viel?
Ich habe keine Ahnung, weil ich keine großen Referenzen habe, wie viel die WTCR für ein Rennen bezahlt oder irgendwelche anderen Rennserien. Ich habe es nicht in meinem Taschengeld, aber ich finde, es ist ein akkurater Preis für ein richtig gutes Event gewesen.
Wir wissen ja aber auch, wie viel andere E-Prix schon gekostet haben, zum Beispiel in Kanada.
Da habe ich die Zahl nur da im Kopf. Das waren ein paar Millionen allerdings.
24 Millionen kanadische Dollar.
Ja, stimmt.
Genau. Und das sind jetzt auch keine italienischen Lire, also ist schon eine Menge Geld.
Ja.
Dann ist
ja, das ist doch mal
ein richtiger Schnapper gewesen. Ja,
super Schnäppchen eigentlich, ne? Ja. Ich glaube, in Kanada hat sogar auch politische Posten und weiteres gekostet. Das darf man ja, muss man noch mit einrechnen.
Ja, eben. 24 Millionen Dollar und dein Bürgermeisteramt, bitte.
Genau. Na gut, wo muss ich mit Blut unterschreiben? Ja, schön. Ja, interessant. Also auf jeden Fall ein Schnäppchen. Wenn mal jemand eine Rennveranstaltung hat, dann ruft doch mal einen Bern an. Die sind günstig zu haben.
Oh Gott. Ich glaube, Bern möchte alles, aber nicht nochmal eine Rennveranstaltung.
Ja, du musst natürlich überzeugend sein, sonst klappt es nicht. Ah, komm. Vielleicht machen sie es nicht, weil sie so wenig, ich meine, vielleicht war es zu billig. Das ist nicht schweizerisch. Weiß man nicht.
I don't know.
Was ist denn dann schweizerisch, wenn man das als Vorbild nimmt? Mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren und irgendwelche Sachen kaputt machen?
Nee, teuer muss vor allem sein. Es war vielleicht zu günstig einfach.
Ach, okay.
Das passt nicht ins Image. Ja, bla bla, alles natürlich Quatsch, tut mir leid. Jo, das war's mit den Fakten und dem Witzemachen über die Fakten. Und dann sind wir am Ende der Sendung angekommen, Freunde. Mal wieder.
Nein,
Oh nein.
Doch. Hören wir uns jetzt wieder in 2 Wochen, oder?
Richtig.
Oh, aber ich mag nicht warten, Phil.
Ach, dann mach doch in der Zwischenzeit was anderes. Du könntest für eform.de geile Artikel schreiben, zum Beispiel.
Gute Idee.
Ja.
Das mache ich.
Siehste, so einfach ist das.
Wenn ich dich nicht hätte, ich hätte ja keine Ahnung, was ich machen würde.
Ja, richtig, das wäre doch ganz schrecklich. Also du würdest dich wahrscheinlich zu Tode langweilen, das wäre irgendwie auch nichts. Aber hattest du nicht noch, du könntest ja doch die Hausaufgaben noch mitnehmen, die du jetzt nicht haben wolltest.
Nee? Ich kann gerne mal überlegen, ob mir spontan was einfällt. Heute bei der Tea Time am Nachmittag. Aber ich tue mir jetzt keine Hausaufgaben mehr auf, weil der Themennachtrag, der hat mich ungelogen 5 Stunden Recherche gekostet.
Ja, aber dafür fällt ja, du hast einerseits deine Hausaufgaben erledigt, andererseits fällt bestimmt auch noch der nice Artikel hinten raus. Das ist doch schön. Dann, ich meine, da fällt auch noch Mehrwert ab dann. Und du hast es dir selber ausgedacht, also hör auf zu weinen. Es war deine eigene Idee. Heul leise.
Okay.
Ja. Fährst du nach Mainz zurück heute?
Nee, nächste, ich habe noch eine Woche.
Ach, noch eine Woche.
Dann bin ich wieder in Mainz.
Ja, sonst hätte ich gesagt, irgendwie so, fährst wahrscheinlich mit dem Zug oder so, und dann da hast du doch genug Zeit, um die Landschaft anzuschauen und zu schwadronieren und zu überlegen, was denn so die schlechtest gehüteten Geheimnisse der Formel E gewesen sind in den letzten 5 Saisons. Aber gut, das musst du halt dann nächste Woche machen. Denn es sind ja 2 Wochen bis zum E-Pod. Da hast du dann vielleicht auch noch die Gelegenheit. Ich bin mal gespannt.
Auf Reisen entstehen sowieso die besten Geschichten.
Richtig.
Also ich habe meine feinste Arbeit bisher immer auf Reisen gemacht. Auch hier das Porträt, was ich diese Woche geschrieben habe. Ich denke immer sehr gern an einen Text zurück, den ich in der 4. Saison über Maro Engel geschrieben habe. Der ist
der Mann
komplett
mit dem
auf Reisen entstanden. Der ist im Flixbus entstanden. Es gibt natürlich auch noch andere Busunternehmen. Mir fallen nur gerade keine ein.
Ja, es gibt in der Branche gibt es eigentlich mittlerweile auch keine anderen Unternehmen mehr. Die haben alle gefressen.
Oder in Zügen der Deutschen Bahn entstanden. Und
er hat das böse Wort mit D gesagt.
Naja, Flixtrain gab es damals noch nicht.
Ja. Ach, wie auch immer.
Na ja.
Also du meinst, mit Bus und Bahn kannst du gut arbeiten?
In öffentlichen Verkehrsmitteln kann ich sehr gut arbeiten.
Noch neutraler kann man es gar nicht formulieren.
Siehst du mal.
Gut gemacht.
So. Fast wie bei den Öffentlich-Rechtlichen hier.
Ja, nein, eigentlich nicht. Die machen Werbung, wir nicht. So, damit soll es das gewesen sein für diese Episode. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tobi Wehchen, machet Jod.
Machet besser.
Tschüss, Tobi B.
Machet am besten.
Werte HörerInnen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.